Dankeschön. Guten Tag. Wohin soll ich gehen? Haben wir gehört in diesem wunderschönen Lied. Ja, und das ist diese große Frage heute, der wir nachgehen möchten. Wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, hat einmal dieser Petrus gesagt oder dieser Thomas gesagt. Wohin soll ich wieder gehen? Mein Thema heute ist Leben mit Vision. Es ist jetzt Urlaubszeit auch in dieser Zeit. Man muss wissen, wo fahre ich hin? Wo gehe ich hin? Wo ist das Land noch offen? Wo darf ich hin? Wo komme ich nicht in Quarantäne, wenn ich wieder zurückkomme? Wir müssen nachfragen, ja, wie geht das Leben weiter? Bei uns hier, Leben mit Vision. Unsere Erdenzeit dauert noch eine ganze Weile. Wir sind unterwegs, wir sind noch auf dem Weg, auf der Wanderschaft, auf der Pilgerschaft. Unser Weg ist noch nicht beendet. Sind wir noch unterwegs? Sind wir auf dem richtigen Kurs? Das ist die große Frage. Wir müssen wissen, wo geht es hin? Wer erwartet uns dort? Wer empfängt uns? Wir wollen den Berg besteigen. Viele sind schon über den Berg, aber wir sind noch unterwegs. Wir haben den Berg noch nicht bestiegen. Wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind noch nicht im gelobten Land. Und ich werde diese Tage, auch die nächsten Tage, noch die Bücher Moses betrachten. Ich bin jetzt heute beim 5. Buch Moses angekommen. Das ist etwas für die Gläubigen, für die geistlichen Menschen, die mehr vom Heiland wollen, die nicht nur essen und trinken wollen, die nicht nur das körperliche Wohl wollen, sondern die auch das geistige Wohl wollen. Das 5. Buch Mose ist hochinteressant, ist eigentlich für Christen geschrieben, nicht für die Juden. Denn mit den Juden hat es nicht viel zu tun, denn auch der letzte Abschnitt von 5. Mose, das hat nicht der Moses geschrieben, das muss wahrscheinlich der Josua oder irgendjemand anderes geschrieben haben, denn ein Toter kann nicht sprechen. Und Moses erzählt so über sein Leben und seinen Tod und so weiter, und wie der Teufel um den Leichnam des Moses streitet, bis der Engel eingreift. 40 Jahre sind inzwischen vergangen im Land Israel und mit dem Volk Gottes durch die Wüste. Und gestern haben wir betrachtet, es gibt drei Phasen, wo wir Christen manchmal sind. Entweder noch in Ägypten, entweder in der Wüste oder wir sind im gelobten Land. Weißt, ausbalanciert sein. Im christlichen Leben gehört alles drei zusammen. Das Wüstenleben, Ägypten gehört dazu, dass wir Ägypten abschütteln, loslassen und dass wir im gelobten Land sind. Aber wir sind noch nicht dort. Wir sind auf dem Weg erst. Moses gibt in dem 5. Buch Mose hier die Anleitungen, wie wird das Land sein? Und es ist ganz anders als Ägypten. Da gibt es keine Kanäle, da gibt es keine Kornhäuser. Da sind die Menschen abhängig von dem Früh- und dem Spätregen. Lebe mit Vision, das ist meine Botschaft heute. 40 Jahre waren vergangen, die Kinder Israel sind ein ganzes Volk geworden inzwischen, freigelassen von Sklaven, aus Ägypten ausgezogen, aber in der Wüste tippeln sie im Kreis herum. Und so viele Christen sind nur im Kreis, immer Lob und Dank und Lob und Dank und Lob und Dank, und sie kommen nicht weiter. Es ist schön, wenn man regelmäßig mit Manna versorgt wird. Es ist schön, wenn wir Wachteln einfangen und frisches Wasser immer schöpfen, egal wo wir sind. Aber jetzt plötzlich im gelobten Land, da musst du selber was machen. In diesem Land, wo wir als Christen jetzt sein sollten und sind, im gelobten Land. Ich muss selbst beten, ich muss selbst predigen, ich muss selbst die Bibel lesen, ich muss selbst studieren, ich muss selbst sehen und ich muss selbst ernten. Und wer nichts sieht, der wird auch nichts ernten. Der Unglaube der Israeliten während der Wanderung war ihnen ein Verhängnis. Das war zur Folge, dass die alte Generation gestorben ist und nur die neue, frische Generation durfte in das gelobte Land. Nur der neue Mensch darf in das gelobte Land. Die Alten bleiben zu Hause. Nur zwei sind da reingekommen, Josua und Kaleb, 2 von 2 Millionen. Nur die Erwachsenen, die nicht geglaubt haben, die sind dort geblieben. Diese ganze Exodus-Generation, die haben das gelobte Land nicht erreicht. 5. Buch Mose ist so die Brücke zwischen dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten und Josua, die Richter, die Könige, die Propheten und so, das ist die Brücke. Und wir müssen dieses Buch gut verstehen. Wenn wir das Buch nicht richtig verstehen, haben wir nur Missverständnisse. Viele Missverständnisse im christlichen Leben resultieren, weil Christen nicht richtig das 5. Buch Mose verstehen. Glaube und es wird alles gut werden. Nein, du musst kämpfen, du musst arbeiten, du musst dich hingeben, du musst suchen. Gott gehorchen, wenn du Gott nicht gehorchst, Gott sagt, ich lege euch beide Wege vor, den schmalen und den breiten Weg, wählt, wer mir folgen wollt. Entweder Segen oder Fluch, beides liegt euch zu Füßen. Die Kinder Israel, die mussten lernen, das Land Gottes zu erobern. Im 5. Buch Moses finden wir Wiederholungen des Gesetzes. der Gebote Gottes, eine Abschrift für die Könige, heißt es eigentlich in 5. Mose 17, Vers 18, für die Könige. Und wer ist der König? Die haben noch gar keinen König gehabt. Und Gott wollte gar nicht, dass man Könige hat in Israel. Und sie haben Gott verworfen, weil sie Gott nicht als König haben wollten. Deshalb hat Gott sie dahin gegeben. Und der wird eure Buben nehmen, der wird eure Steuern nehmen, der wird alles abkassieren, der wird alles beherrschen, der König. Aber hier, 5. Buch Mose ist eine Abschrift für die Könige. Du und ich, wir sind die Könige, wir sind die Priester, wir sind diejenigen, für die das 5. Buch Mose geschrieben ist. Eine Anspielung auf Pfingsten, auf den neuen Menschen. Der Heilige Geist schreibt das Gesetz Gottes in unseren Herzen. Das ist die Abschrift, das wir in unseren Herzen haben. In Hesekiel Kapitel 36, Vers 27 lese ich gerade, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das, was Gott von Israel wollte im gelobten Land, das passiert mit den geisterfüllten Menschen, die das Gesetz Gottes in sich haben. Das sind die Könige, das sind die Könige. 5. Buch Mose ist eigentlich für die Gemeinde geschrieben, nicht für Israel, vergiss es. Und auch nicht für die Juden, für die Gemeinde Jesu. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und das Gesetz Gottes ist in unser Herz geschrieben. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, brauchst du keine Bibel, brauchst kein Gesetzbuch, brauchst keine Konkordanz, brauchst gar nicht. Du weißt, was sich gehört als Christ. Wie lebt man als Christ? Hier im 5. Buch Mose wird ein ganz neues Zeitalter angekündigt für das wahre Volk Gottes, für die Zukunft. Ja, das ist noch gar nicht da. Wir sind noch unterwegs. Die Israeliten stehen vor den Toren des gelobten Landes. Aber was ist das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt? Aber die Leute waren frustriert und enttäuscht, als sie reinkamen. Da gab es kein Milch und kein Honig. Außer Johannes, dass der vom wilden Honig lebte am Jordan. Und damit begann was ganz Neues. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Die Israeliten waren verschleppt nach Babel später. Die kamen in Gefangenschaft. Die haben gar nicht das gelobte Land groß genießen können. Die waren noch gar nicht mal richtig drin. Da gab es nur Anfechtungen. Manche wollten auch gar nicht. Ich werde die nächste Zeit sprechen. Da waren drei Stämme waren es. Die wollten gar nicht in das andere Land. Die wollten drüben bleiben, jenseits des Jordans, also diesseits des Jordans. Es gibt so viele Christen, die wollen gar nicht in den Himmel. Die wollen ja in der Welt leben und die Welt, das Leben voll genießen. Aber für die ist nicht das 5. Buch Mose. In Hesekiel 36, Vers 29 lese ich hier folgende Verse. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe und sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Gott sagt, ich will. Er will. Sein Wille geschieht es. Ich will von euch von aller Unreinheit reinigen und erlösen und will das Korn rufen und will es mehren. Und ich will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Aber in Israel gab es laufend Hungersnöte. Beim Ahab 3,5 Jahre Hungersnot, eine ganz schlimme Hungersnot. Und dann heißt, sagt Gott, und ich will die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes mehren, dass euch die Völker nicht mehr verspotten, weil ihr Hunger leidet oder hungern müsst. Das war gar nicht in Israel da. Und weißt du, manche Christen sind frustriert. Ich habe gedacht, wenn ich dem Heiland nachfolge, da geht's alles wie gebuttert. Halleluja, Lob und Dank. All das wird im 5. Mose versprochen, aber die Israeliten haben es nicht bekommen. Haben die Gnade verscherzt, die Gnade verspielt und so weiter. Sie sind seitdem nichts mehr Besonderes. Und ich habe euch gestern gesagt, Gott wollte mit Israel nichts mehr zu tun haben. Er sagte, ich will Moses erwählen und ich will mit Moses Geschichte machen und ich will dieses Volk vernichten. Aber Moses sagt, bitte, 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 tu das nicht. Und nur wegen der Fürbitte von Moses ist Israel verschont worden. Und dann heißt es hier, Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Und da heißt es, dann werdet ihr an euren bösen Wandel denken, was ihr früher gewesen seid, was ihr alles getrieben und gemacht habt und so weiter. Und euch wird die Sünde zuwider sein. Aber das war alles gar nicht da. Im Gegenteil, die haben weiter gesündigt, weiter gebockt und weiter protestiert gegen Gott. Und nicht um euretwillen tue ich das, sondern um Jesu willen tut der Herr das, dass er uns das Land gibt, das die Verheißung erfüllt. Wir müssen es verstehen, um was es wirklich geht hier im 5. Buch Mose. Und der Herr spricht hier weiter. Und das sollt ihr wissen, ihr werdet euch schämen müssen und schamrot werden, ihr vom Hause Israel, über euren Lebenswandel. So spricht der Herr hier weiter. Zu der Zeit, wenn ich euch reinigen werde, die sind noch nicht gereinigt. Auch wenn sie auf dem Weg ins gelobte Land sind, auch wenn sie Ägypten verlassen haben, auch wenn sie von der Ägypten, von diesem ganzen Sklavendienst befreit worden sind. Ja, zu der Zeit, wenn ich euch reinigen werde von allen euren Sünden, will ich die Städte wieder bewohnt sein lassen und die Trümmer sollen wieder aufgebaut werden. Das verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, nachdem es verheert war vor den Augen aller, die vorübergingen. Mark Twain ist dann von Tel Aviv nach Jerusalem gegangen. Er hat nicht einmal einen Strauch gefunden, wo man sich hinsetzen kann und mal Sonnenschutz hat. Ja, so verwüstet war das Land, noch gar nicht so lange her. Dann wird man sagen, das Land war verheert und jetzt ist es wieder Garten Eden und diese Städte waren zerstört, öde und niedergerissen und jetzt stehen sie fest gebaut und bewohnt. Hier ist die Rede von einem anderen Israel, nicht von dem Israel, was wir seit 1948 in Palästina kennen. Was wir hier von dem Palästina kennen, das sage ich in aller Liebe, in aller Wahrheit, ich liebe Israel. Es ist eine Nation wie Deutschland, wie Amerika und wie Russland, aber es ist nicht das, was viele glauben, das Volk Gottes. Satan hat es installiert. Es ist eine Lüge Satans, damit die Christen sagen, guck mal, Israel ist da, das Land, die sind zurück. Nein, die sind nicht zurück. Martin Buber, ein Jude, ein Rabbiner, der sagt, Israel ist mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte zurückgekommen. Sie haben nicht gewartet, bis Gott das Volk zurückbringt, sondern sie sind eigenmächtig nach Hause gekommen, nach dem Holocaust, was alles gewesen ist. Und dann lese ich hier weiter, und die Völker, die um euch her übrig geblieben sind, sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Die Völker erfahren genau das Gegenteil, dass Gott nicht der Herr ist, dass Gott nicht unter Kontrolle hat, die Dinge. Dass jeder macht, was er will. Ja, dass ich der Herr bin, dass ich alles gebaut habe und ich gepflanzt habe, was verheert war. Und der Herr sagt, und das tue ich auch, und so spricht der Herr, in Hesekiel hier, und so spricht der Herr, darin will ich mich vom Hause Israel bitten lassen, dass ich dies ihnen tue. Ich will Menschen bei ihnen mehren wie die Herde. Viele Juden wandern aus Israel zur Zeit. Weil sie die ganze Regierung, dieses ganzen Tamtam nicht verkraften, die ganzen Spannungen im Lande. Und man redet immer noch von diesen Zwei-Staaten-Situation in Israel. Und dann heißt es hier weiter beim Hesekiel, wie eine heilige Herde will ich, wie eine Herde in Jerusalem an ihren Festen, so sollen die verwüsteten Städte voll von Menschen sein und werden. Und ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin. Zurzeit erfährt die Welt, dass der Teufel der Herr ist im Land. In aller Liebe, dass der Teufel ist. Fünfte Buch Mose ist für die königliche Priesterschaft, für die Söhne und Töchter Gottes. Du musst aufmerksam lesen und verstehen und nicht nur lesen mit der Brille von Israel-Fans oder was weiß ich, sondern mit der Brille des Heiligen Geistes. Was sagt der Geist der Gemeinde heute? Auch wenn es sehr identisch und sehr idealistisch ist, es klingt so biblisch, der Teufel verdreht die Bibel nur. Verstehst du, es klingt so biblisch. Der Herr, das Land wird wieder grün, wird wieder ausführen, Orangen und was weiß ich alles, Datteln und Feigen. Gott hat es wieder zurückgebracht. Nein, mit dem falschen Bein sind sie zurückgekommen. Das Hauptthema vom fünften Buch Mose, ganz schnell als Überblick, da sind mehrere Erinnerungen. Israel wurde versklavt und immer wieder, sie haben einen Sklavengeist seitdem. Israel hat immer wieder einen Sklavengeist. Immer wenn sie Probleme haben, schnell nach Ägypten, nach Rom, nach Griechenland, nach Babylon oder sonst auch wohin. Aber Gott hat uns befreit von diesem Sklavengeist. Die Wunder im Exodus und so weiter werden nochmals aufgerollt und erzählt, wenn ihr gehorcht, wenn ihr auf Gott hört, werdet ihr das alles haben. Das wird sein, aber das sind sie gar nicht. Die haben die Sabbate nicht gehalten, sie haben so vieles nicht gehalten und wegen ihren Sabbate sind sie 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft geraten. Gott hat gesagt, die sollen die Kulte ablehnen, also was im Land war, die sollen nicht nachfragen, wie haben die Völker ihren Göttern gedient. Und was haben sie alles gemacht? Sie haben die Altäre wieder aufgebaut, die nach den Höhen gefragt. Und da wurde die Isebel, Götzendienst von Tyrus, importiert nach Israel rein. Götzenkult, Vergötterung von Menschen, Vergötterung von Systemen. Das ist im Volk Gottes auch heute noch in der Gemeinde Jesu nicht besser. Die Gemeinde Jesu und Israel hier in der Welt, die haben sehr viele Parallelen. Man muss es unterscheiden können. Göttliche Verheißung ist ganz was anderes. Gott fordert Verpflichtung. Du sollst deine Kinder lehren, deine Nachfahren und so weiter. Und sie unterweisen die Gesetze Gottes. Und der Heilige Geist wird uns lehren. Ihr habt den Heiligen Geist, die Salbung empfangen. Und ihr müsst nicht von irgendjemandem noch groß gelehrt werden. Das ist Wort Gottes. Volk Gottes sollte anders leben als die Völker ringsherum. Und wir sollen nicht fragen, wie haben sie den Göttern gedient? Den ganzen frommen Kulten da in Kanaan. Das Volk Gottes muss anders sein. Christen müssen anders sein. Und das ist auch meine Botschaft hier. Das ist Leben mit Vision. Christen sollten einen anderen Geist haben, eine andere Einstellung haben, eine andere Gesinnung haben. Das fünfte Buch Mose teilt sich in 7 Teile, umfasst die Ausführungen über die Vergangenheit, Kapitel 1 bis 3 und Kapitel 31 bis 34 ist die Zukunft. Wie wird die Zukunft sein? Wie wird das Leben sein? Und in der Mitte sind 2 prophetische Reden, Kapitel 4 und Kapitel 30, sowie die Beschreibung des neuen Bundes, was Gott am Horeb geschlossen hat, und dann der neue Bund, was Gott mit seinem Volk nochmals schließen wird, wenn die dann soweit sind, wenn sie kapiert haben, um was es geht. Und im Mittelteil des Buches ist eine ausführliche Erörterung der ganzen Gesetzessammlung und ihrer Anwendung im gelobten Land, beziehungsweise dem Land gewidmet. Ihr sollt nicht 2 verschiedene Samen sehen auf dem Feld, ihr sollt nicht 2 verschiedene Kleider tragen, also aus 2 verschiedenen Stoffen, Seide und Leinen oder Leinen und was weiß ich noch anderes, verstehst? Also einheitlich, Gott will Einheit haben am Körper, Einheit im Land, und das Land sollte am 7. Jahr nicht bebaut werden, sollte Sabbatsjahr haben. Leben mit Vision ist mein Thema. Mose selbst hat das Land nicht betreten dürfen, aus verschiedenen Gründen, weil er auf Gottes Stimme nicht gehört hat. Dö hat aus Gewohnheit weitergehandelt, da hat das erste Mal zum Felsen geschlagen und geredet und hat gedacht, das mache ich genauso weiter. Geschwister, es ist gefährlich, wenn wir genauso weitermachen wie bisher, wenn wir nicht hören, was Gott uns sagt. Gott hat zu Moses gesagt, sprich zu dem Felsen, sei nett und freundlich, sag, Wasser, komm raus. Und es wäre rausgekommen. Aber nein, Moses haut eins drauf, und deswegen, weil er nicht auf Gott gehört hat, weil er zornig war, wegen diesem blöden Volk, sagt er nachher später, ist mit der Gaul durchgegangen. Weil er sich von Menschen leiten ließ, von den Gefühlen leiten ließ. Es ist gefährlich, sich von Gefühlen leiten zu lassen. Er erinnert, und er ist nicht traurig. Moses ist nachher im gelobten Land. Weißt du, nach 2000 Jahren auf dem Berg der Verklärung, da ist Moses und Elia mit Jesus zusammen auf dem Berg Tabor. Verstehst du? Du kommst so oder so in den Himmel, wenn du Gott folgst. Auch wenn du Böcke geschossen hast. Auch wenn du Fehler gemacht hast. Nur nebenbei. Ich tröste dich. Denn Gott ist gnädig, barmherzig und gütig. Er lässt nicht zu, dass der Mann, der 120 Jahre mit Gott wandelt, Gott sucht, Gott liebt und so weiter, dass er verloren geht. Natürlich, der muss jetzt warten. Es wäre schön gewesen, wenn Moses ins gelobte Land hineingekommen wäre. Er hätte auch das Alter von Abraham erreichen können, 175 Jahre alt. Aber das ist nicht möglich gewesen, weil er nicht auf Gott gehört hat, in aller Liebe. Und er betont, er sagt hier, wie gefährlich es ist. Er spricht aus seiner eigenen Erfahrung. Rebellion gegen Gott, gegen Gottes Befehle, das zahlt sich nicht aus. Es zahlt sich nicht aus, wenn man gegen Gottes Befehle vorangeht oder nicht auf Gott hört, einfach handelt aufs Gewohnheit. Das habe ich schon damals gemacht, das mache ich schon immer. Und die Hälfte meiner Gebete kann ich selbst erhören. Ja. Und sie durchwandern diese endlose Wüste, und diese Wüste hat sie geprägt. Und es hätte alles nicht sein müssen. Alles hätte nicht sein müssen, was sie alles durchgemacht haben. Die hätten sich so viel ersparen können. Geschwister, wir können uns so viel ersparen, wenn wir ein offenes Ohr haben. Herr, nur dich will ich hören. Öffne meine Ohren, öffne meine Augen, öffne meine Sinne. Der Teufel will uns vom Segen abhalten. Er will, dass wir auf dem halben Weg stehen bleiben, sterben womöglich, wie dieser Moses hier. Dass wir vom Kurs abkommen, dass wir uns in Nebensächlichkeiten verzetteln, das will der Teufel erreichen. Und die meisten Christen merken das gar nicht. Für Israel wäre dieser entbehrungsreiche Weg unnötig gewesen. Und für uns wäre so vieles in unserem christlichen Leben unnötig. Unnötig, glaub mir das, unnötig. Du müsstest da nicht im Scheidungsprozess sein, im Offenbarungseid sein, du möchtest da nicht und dort nicht sein, wenn du Gott gehorcht hättest, Gott vertraut hättest. Und die beiden einzigen der 12 Kundschafter, die Gott gefolgt sind und so weiter, die haben das Ziel erreicht. Die anderen haben das Ziel nicht erreicht. Aber die hätten auch das Ziel erreichen können. Denn sie sind alle unter dem Segen Gottes ausgezogen. Mit Mann und Ross und Wagen hat der Herr die Ägypter geschlagen. Und die beiden sagten, wir können es. Die 10 anderen sagten es nicht. Wir schaffen das nicht. Da sind Riesen in dieser Stadt oder in diesem Land. Wir können es nicht. Aber die sagten, wir können es. Und du hörst so viel Predigten, dass die Leute sagen, wir schaffen es nicht, wir können es nicht, es geht nicht und so weiter. Und hör nicht auf die Masse. Das lehrt uns das 5. Buch Mose. Hör nicht auf die Mehrheit. Hör nicht auf deine Gefühle. Hör nicht auf deine Tradition. In 5. Mose 8, Vers 7 sagt der Herr, denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen und so weiter, und der Frühregen und der Spätregen kommt, in ein herrliches Land. Sie hatten schon so viele herrliche Gotteserfahrungen und so viel mit Gott und dem Heiland erlebt, und das hat ihr Leben doch nicht verändert. Geschwister, ich bin so traurig über so viele, viele, viele Christen. Die haben so viel mit Gott erlebt. Gebetserhörungen, Heilungen, Versorgung, übernatürliche Versorgung. Und sie haben es noch nicht immer kapiert. Sie sind immer noch die Alten geblieben. Innen drin hat sich nichts verändert. Schade. Ich könnte heulen manchmal, wenn ich so die Christen angucke. Wunder allein verändern das Leben eines Menschen nicht. Segnungen allein, Erlebnisse allein verändern nicht. Und ich sage, du kannst noch so viel mit Gott erleben in der Gemeinde, im christlichen Fahrwasser, verstehst du, mitschwimmen, mitgehen und mitlaufen, aber das bringt dich nicht in den Himmel, in aller Liebe. Veränderungen im Leben geschehen, und deshalb Leben mit Vision, geschehen im Geist und im Denken. Im Geist und im Denken, da geschehen die Veränderungen. Wir müssen verstehen, was hat er gemeint, was hat er denn gesagt, wem hat er das gesagt, wie hat er das gesagt. Was muss ich bei mir ändern? Oder was muss ich verändern? Und wo muss ich verändert werden? Unser Herz, unsere Einstellungen müssen sich verändern, dass ich eingestellt bin. Herr, du hast gegeben, du hast genommen, dein Name sei gepriesen. Einfach weitermachen. Sich gar nicht stören, ob da 10.000 auf der Seite fallen und 100.000 auf der anderen Seite fallen. Ob die einen jetzt geimpft sind und die anderen nicht geimpft sind. Ob das dort und dort so und so passiert, dass wir uns gar nicht stören um dieses ganze Klimbim. Das ist alles nur Klimbim. 5. Mose erklärt uns, was das Leben mit der Vision ist. Es ist in Beziehung mit Gott leben, zwischen Gott und mir darf nichts dazwischen kommen. Gott und Mensch, wir sind eine Einheit. Jeder einzelne Mensch ist mit Gott verbunden. Und wenn er das kapiert, jeder Bruder, jede Schwester, jeder Mensch hier auf der Straße, der über die Straße läuft, ist eine wandernde Ewigkeit. Und das erklärt 5. Buch Mose. Gott hat versprochen, wenn die Israeliten das Gesetz in dem neuen Land hielten und erhalten würden, würden sie sagen, 5. Mose 4, Vers 6, was, oder würden die Leute ringsherum sagen, was sind das für weise und verständige Leute, was für ein herrliches Volk ist das Volk Israel? Wenn sie richtig mit Gott leben, würden die Menschen draußen, die Türken, die Moslems, die Kommunisten, die Atheisten, die, was weiß ich, die Sozialisten, die Faschisten und was, welche Sorte auch das sein mag, die würden sagen, was für ein herrliches Volk sind die Christen. Die Christen sind zuverlässig, auf die kann ich mich verlassen in der Firma. Die machen ihre Arbeit gut, treu und zuverlässig. Was für ein herrliches Volk sind die, was für verständige Menschen sind, die können alles. Die sind Überlebenskünstler, freischaffende Künstler, ist mir gestern das Wort eingefallen. Ja, die sind kreativ. Was für ein herrliches Volk ist dieses Volk Gottes. Aber die sagen, pfui Teufel, die sind nicht besser wie die Welt. Verstehst du? Noch schlimmer sogar, benehmen sich noch schlimmer als der Teufel. Manchmal. Die sind in der Gemeinde ganz heilig, scheinheilig. Aber zu Hause, wie sind sie zu Hause? Aber hier 5. Mose sagt, für den Fall, dass sie ungehorsam werden, prophezeite Mose ihnen eine große Not. Und sie sollen sich daran erinnern, dass sie an die Gesetze, die Prinzipien und Regeln Gottes halten sollen, was sie wenigstens auf dem Sinai bekommen haben. Das soll ihr Leben regulieren, ihr Leben beherrschen. Du sollst keine anderen Götter haben, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und das letzte Gebot genauso, du sollst kein falsches Zeugnis reden, weder über dich, über die anderen, noch über Gott, noch sonst über was anderes. Auch nicht über den Teufel. In aller Liebe. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Wir schieben manchmal diesem armen Teufel so vieles in die Schuhe, wo er gar nicht schuld bist. Du bist das Schuld, nicht der Teufel, dass es dreckig geht und dass du Schwierigkeiten hast, dass du krank bist. Das ist nicht die Umwelt. Das ist eine falsche Ernährung. Gott hat ganz klipp und klar gesagt, was man essen soll und nicht essen soll in den 5 Büchern Moses. Auch hier im 5. Buch Mose wird nochmals wiederholt, was Christen essen sollten. Die sollten nicht nur, was ihnen schmeckt, und was sie sich leisten können. Nein, sie sollen gesund leben. Sie sollen gesund denken und sie sollten sich gesund benehmen. Nicht krank machen, benehmen. Lass deine Vision Realität werden. Die Bibel sagt, sei Täter des Wortes, nicht nur Hörer. Lob und Dank, Halleluja, Gott ist so groß. Ich weiß, dass Gott groß ist. Das musst du mir nicht erzählen. Das muss auch dem Teufel nicht erzählen, dass Gott groß ist. Er ist groß. Aber wir sollten diesen großen Gott ausleben im Alltag. Manche Leute benehmen sich wie kleine Kinder, wenn Schwierigkeiten kommen. Dann schnell, Papa, Mama, 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 guck mal hier. Der hat mich geschlagen. Ja, sei Täter des Wortes und der Taten geben in dem Wort Gottes Form, Profil und Gestalt. Unsere Taten, unsere Reaktionen. Erst durch die Taten werden wir Christen, Realisten, leben das Wort Gottes aus. Der Mensch hat eine schöpferische Veranlagung. Er hat das Göttliche in sich. Er kann ausleben das, was Gott sagt. Das kann er umsetzen, das kann er tun. Lerne aus den Erfahrungen anderer. Denn so viel Fehler wie ein Mensch machen kann, kannst du gar nicht so viel machen, wo du lernen solltest. Lerne aus den Fehlern anderen. Lerne aus den Fehlern der Israeliten, was sie nicht gemacht haben. Deshalb ist das, sind die Geschichte Israels in der Bibel, damit wir aus ihren Fehlern lernen, nicht sie verdammen, sondern dass wir aus ihren Fehlern lernen. Sie haben nicht auf Gott gehört. Sie haben mehr auf den König gehört. Sie haben mehr auf die Priester gehört. Sie haben mehr auf die Regierung gehört. Lerne aus den Fehlern anderer. Lerne aus der Führung anderer. Lerne aus den Enttäuschungen anderer Menschen. Lies Biografien und nicht nur so fromme Schmöker und Krimis. Lies mal Biografien, wie Menschen mit Gott gelernt haben zu leben, zu arbeiten, zu kämpfen. Wie sie versagt haben und wieder aufgestanden sind. Nicht auferstanden, auferstehen tun wir später. Unsere Reaktion bringt erst die Realität zustande. Christen sind Realisten, Halleluja, da sind sie. Sollten sie sein, zumindest. Und doch bevor wir Realisten werden, müssen wir zur Realität zurück. Und Realität ist Gottes Wort, das ist die nackte Wahrheit. Das Land Israel ist anders, als das Ägyptenland gewesen ist. Da seid ihr abhängig von Gottes Gnade und Güte, vom Spät- und Frühregen. Wir leben in einer Kultur der Vermeidung. Wir wollen immer alles vermeiden. Man redet darüber nicht. Die Deutschen ganz besonders, bis der Film Holocaust war, man hat über Holocaust nicht geredet. Man hat alles verschwiegen, man hat alles unter den Tisch gekehrt, man hat die Leute entnazifiziert zwar, aber man hat nicht darüber geredet, was alles da passiert ist. Auch was bei den Kommunisten in der DDR und in Russland passiert ist, man redet nicht darüber. Der Mensch neigt zur Vermeidung, dass man darüber nicht redet, was für Fehler einer mal gemacht hat, was für Böcke einer geschossen hat. Man überspielt die Dinge so ganz schön, sachlich, heilig, scheinheilig, mit dem Heiligen Geist womöglich noch. Ja, man verdrängt die Realität, verdrängte Realitäten rächen sich. Man regt sich erst auf, wenn es passiert ist, wenn sich jemand aufhängt, wenn sich jemand das Leben nimmt. Mei, verstehst du? Dann regt man sich auf, aber vorher, was alles gewesen ist, dass es schon Anzeichen von Selbstmord in sich gehabt hat. Das kommt nicht zufällig vom Himmel, dass jemand sich selbst das Leben nimmt. Man regt sich auf, wenn es zu spät ist, dann ist man fassungslos erschüttert. Da wurden ein paar Leute auf der Straße erschossen oder diese ganzen Politiker, die erschossen werden, da regt man sich auf, aber vorher hat man gar nicht das wahrgenommen, warum, was alles vorher passiert. Wir müssen das Vorfeld beachten. Wenn es passiert ist, dann spricht man niemand mehr groß darüber, nur nebenbei. Dann vermeidet man wieder, über die Realität zu reden. Die meisten Menschen, die meisten Christen heutzutage, tut mir leid, sorry, dass ich das sage, aber nach 50 Jahren christlicher Erfahrung kann ich sagen, die meisten Christen sind realitätsfremd. Erschreckt nicht, dass ich das Wort verwende, realitätsfremd. Die leben da über Wolke Nummer 7, auf der rosaroten Wolke, die schweben da. Ja, aber die sind nicht hier auf dem Boden, sie sind nicht in der Wirklichkeit. Sie haben vergessen, dass wir kämpfen müssen, dass wir arbeiten müssen, dass wir uns hingeben müssen, dass wir fasten und beten müssen, dass wir Opfer bringen müssen. Wir sind in dieser Welt, um unseren Weg zu finden. Ich bin in dieser Welt, um meinen Weg zu finden. Wie komme ich da am besten durch? So wie das Wasser den Weg des geringeren Widerstandes. Ich muss zum Wasser, zum Ozean. Und ich muss vom Berg, von diesem Gletscher runter. Ich muss meinen Weg finden, wie auch immer. Und das ist für mich Visionsverwirklichung. Wissen muss zur Tat werden, dass ich meinen Weg finde. Und du bist hier auf dieser Welt, nicht nur um Halleluja zu singen, du bist auf dieser Welt, um deinen Weg zu Gott zu finden. Deinen Weg zu Gott. Und du verwirklichst dich erst, wenn du deinen eigenen Weg gefunden hast, deinen eigenen Weg gehst, nicht nur gefunden hast, du weißt zwar von der Landkarte her, das ist der Weg, aber du musst auch diesen Weg gehen. Du verwirklichst dich erst, wenn du deine eigene Norm erreicht hast und entsprichst, wenn du ein Original geworden bist. Die meisten Leute sind inzwischen, wenn ich so die Christen anschaue, Kopien, die sind entweder von den Pfingstlern Kopien, von den Katholiken Kopien, von den Protestanten Kopien, von den Baptisten Kopien. Verstehst? Die kopieren die Religionen, aber die sind nicht Originale, wie Gott sie haben will. Die meisten Menschen, sie wollen nicht aus der Norm fallen. Sie verwirklichen sich nicht, wie sie sollten, wie Gott sie haben möchte. Verstehst? Da stehen sie alle auf, da setzen sich alle hin, da knien sich alle hin, oder da legen sich alle wieder hin, oder was weiß ich, was sie alle machen. Also so Gruppendynamik. Gott hat was gegen Gruppendynamik. Gott hat jeden Einzelnen rausgefischt und rausgeholt. Und Gott hat zu jedem Einzelnen seine Art ihm gegeben, jeder nach seiner Art, und diese Art ist gesegnet. Nicht nur bei den Tierchen, auch bei den Menschen ist jede Art gesegnet. Ob du es glaubst oder nicht, ist mir egal. Sie wollen also nicht irgendwie schief angeguckt werden. Guck mal, der fällt aus dem Rahmen. Viele Menschen werden gelebt heute, aber sie leben nicht ihr Leben. Sie leben nicht ihr Leben. Sie wollen alle gleich sein. So diese Gleichmacherei ist ganz groß bei uns zurzeit. Wie eine Horde. Alle gleich. Aber Gott sucht Originale. Find deinen Weg als Original. Durch die ganze gesellschaftliche Gleichmacherei, ja, sind wir versaut worden. Wir sind nicht mehr Originale. Wir kleiden uns nicht mehr original. Verstehst du, wie wir eigentlich gekleidet sein möchten oder sollten. Deshalb unterdrücken so viele ihre Gefühle. Und jetzt pass auf, lebe nach deiner Vision, ist mein Thema. So viele unterdrücken ihre Gefühle und sie landen bei Depression in aller Liebe. Auch wenn es Schlaraffen-Depression ist, aber sie landen in der Depression, sie bekommen Minderwertigkeitskomplexe. Ich bin nicht so wie der. Puh, ich falle aus der Rolle. Ich bin nicht so. Dann haben sie Komplexe und wahnsinnige Komplexe manchmal, dass sie sich das Leben nehmen, weil sie das nicht leisten können. Kein Häuschen, kein Auto, kein Schiff, gar nichts. Gott hält nichts von dieser heutigen Gleichmacherei. Gott macht Unterschiede und sogar sehr große Unterschiede, ihr Lieben. Gott kennt das Herz des Menschen, er sieht das Herz des Menschen und er gibt, was das Herz begehrt. Nicht, was dein Kopf begehrt oder dein Bauch begehrt, sondern was dein Herz begehrt. Das eine ist die Wüste, das andere ist Ägypten und das andere ist gelobte Land. Diese drei Dimensionen. Und es geht nicht, er sieht nicht die Person an, er behandelt niemand so wie die Pharisäer. Der Zöllner da, verstehst du? Aber Gott hat gerade den Zöllner lieb und bringt ihn in den Himmel. Ja, er sieht die Person anders. Ich denke nur an den reichen Mann und den armen Lazarus. Der eine kommt in den Abrahams Schoß und der andere leidet Pein, wo er dort gelandet ist. Jesus preist zum Beispiel die Witwe, die das Schärflein gegeben hat, mehr als die, die viel gegeben haben. Oder er entlässt die Ehebrecherin und sagt, Frau, wo sind deine ganzen Ankläger? Niemand. Und Jesus sagt, ja, ich entlasse dich auch. Vor Gott ist jeder anders, jeder einmalig, jeder etwas Besonderes. Und da entspricht keiner dem anderen. Schau deinen Daumen an. Warum musst du bei der Polizei Fingerabdrücke nehmen? Jeder Finger ist anders. Und gestern hat mir die Schwester erzählt, sogar unsere Zunge ist anders. Jede Zunge ist anders. Nicht nur, dass du anders sprichst, sondern die ist anders aufgebaut. Jede Zunge ist anders. Sogar deine Fußzehen sind anders. Verstehst? Und jeder Mensch ist anders, so wie jede Schneeflocke ist anders. Jedes Blättchen, jedes Blatt am Baum ist anders. Jeder hat eine andere Entwicklung, einen anderen Hintergrund. Selbst die Zwillinge sind total anders. Du bist andersartig. Leb nach deiner Vision, wie Gott sie dir gegeben hat, dir geschenkt hat, dir offenbart hat, in dein Leben hineingelegt hat. Wir sind nur auf dieser Welt, um unseren Weg zu finden. Versteh das. Ich bin hier, um meinen Weg zu finden. Was ist mein Weg? Nicht nur sterben. Alle müssen sterben. Aber wie sterbe ich nachher? Und wie komme ich in den Himmel? So viele kommen von ihrem Lebensweg ab, werden abgeleitet, werden verführt, verfehlen ihr Lebensziel, stehen plötzlich als Versager da, weil sie sich immer nach den anderen gerichtet haben. Verstehst du? Sie sind anderen nachgefahren und haben sie sich verfahren. Und du musst nicht den anderen nachspringen, wenn der den Brunnen springt, dass du dem auch noch nachspringst. Ja, finde deinen Weg. Du musst immer wieder versuchen, deinen Weg zu finden. Was ist mein Weg in der Situation? Herr, was soll ich tun? David befragte den Herrn, was ist mein Weg in meinem Leben? So viele Christen verfahren sich, gehen in die Irre, gehen verloren, verlieren ihre Berufung. Die werden zu ganz was anderem berufen. Du wärst heute König und Priester. Was bist du heute? Eine Putzfrau oder Sklave oder Diener oder Autowäscher? Nichts gegen diese Berufe. Wir brauchen diese Berufe. Aber du hättest ganz was anderes werden können in deinem Leben. Wenn. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre ich heute schon Millionär. Aber leider ist es nicht so. Viele Menschen haben sich nach anderen gemessen, ständig sich andere kopiert, ständig gefragt, was ist deine Vision, was ist deine Vision, was ist deine Vision, was ist unsere Vision? Frag, was ist meine Vision? Was ist meine Vision? Die Bibel sagt, werdet nicht Menschenknechte. Hier fängt es an. Nach welchen Vorgaben leben wir? Nach welchem System? Nach welcher Ordnung? Ich bin ein Deutscher. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Wir kennen diese frommen Sprüche. Und dann ist die Welt zugrunde gegangen am deutschen Wesen. Obwohl Deutschland ein begnadigtes Volk ist. Deutschland hat die Gabe, immer wieder aufzustehen. Den Ersten Weltkrieg ist Deutschland aufgestanden. Im Zweiten Weltkrieg ist Deutschland aufgestanden. Und im Dritten Weltkrieg wird Deutschland auch wieder auferstehen. Ja, du musst dich fragen, was sind die Vorgaben Gottes? Wie hat er mich gewollt? Wie hat er mich geschaffen? Wie hat er mich veranlagt? Von Gott aus bist du ein Original, Halleluja. Kannst du Amen sagen? Preis Gott, du bist ein Original. Du hast eine eigene Bestimmung. Über dich kann und darf niemand anders bestimmen. Weder dein Mann, noch deine Frau, noch deine Kinder, noch deine Mutti, noch dein Vati, noch sonst irgendjemand. Du musst deine eigene Vision haben. Du hast einen besonderen Auftrag. Wenn du deinen Weg gefunden hast, du hast einen besonderen Auftrag, diesen Auftrag zu erfüllen. Wenn wir unsere Vision nicht verwirklichen, hört mir gut zu, Geschwister. Ich habe schon 50 Jahre Seelsorge hinter mir bei den Leuten gemacht und beobachtet und ich notiere mir das alles und schreibe genau auf, damit ich was lerne. Ich lerne aus den Fehlern anderer Leute und da lerne ich unheimlich viel. Die meisten Leute, wenn sie ihre Vision nicht verwirklichen, landen sie in der Depression, in der Verzweiflung. Ich habe alles getan und ich bin das nicht geworden, was ich werden sollte. Fast alle Selbstmorde beginnen mit der Depression. Alle Selbstmorde. Frag die Psychologen. Depression ist eine psychische Krankheit. Man lässt sich gehen, man tut nichts dagegen. Man nimmt Medizin, man unterdrückt das alles. Das ist das Dümmste, was man überhaupt hier in dieser Welt machen kann. Depressiv unterdrücken. Johanneskraut, verstehst du? Und welches Kräutlein auch noch nehmen willst? Das unterdrücken. Nein, du musst es aufarmen, das Problem, was da ist. Probleme müssen aufgearbeitet werden. Die Riesen müssen wie Brot geschluckt werden. Das können wir nicht. Und das wollen die meisten auch gar nicht. Deshalb gehen sie auch gar nicht in das gelobte Land. Depression ist das Ergebnis, dass wir ein unerfülltes Leben haben. Du wolltest den Mann haben, die Frau haben, du wolltest Kinder haben, jetzt hast du gar keine Kinder mehr. Und was weiß ich, was alles so los ist. Du wolltest dort leben, jetzt lebst du irgendwo im Slum. Nur als Beispiel. Was kannst du dafür? Vielleicht auch nicht. Aber das Christentum ist dazu da. Ich habe Christen kennengelernt, in Brasilien, brasilianische Christen, habe ich Christen gelernt, die Christen, die zum Glauben an Jesus kommen, die kommen aus diesen asozialen Schichten raus, die werden sozialisiert, die finden ihr Leben, die gründen eine Familie, die bauen eine Familie auf, die bauen ein Häuschen, die arbeiten, sind fleißig und Gott segnet die Menschen, die fleißig sind, die aus sich was machen, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Beistand, die schließen sich zusammen, Bruder und Schwester, die arbeiten zusammen, die kämpfen zusammen, die sorgen für andere Leute, die unterstützen Missionen und Missionare. Und was die in Brasilien können, kannst du auch in Deutschland, muss gar nicht so weit fahren. Depression passiert, weil die Seele leidet, trauert und weint, weil sie nicht mehr will. Sie ist enttäuscht. Man hat aus seinem Leben nichts gemacht. Jetzt sind die Jahre verflossen. Jetzt kann ich schon meine Beerdigung planen, meinen Grabstein bestellen und beschriften lassen. Ja, man hätte das und das und jenes sein sollen. Depressionen kommen, ihr Lieben, und nicht nur Depressionen, auch die Komplex und alles andere, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir unser Ideal nicht verwirklichen können, wenn es von unserem Ideal abweicht, aber die meisten haben ihr Ideal gar nicht gefunden. Und sie orientieren sich ständig an andere. An dem, guck mal, tolles Auto, tolle Familie, tolles Haus, tolle Wohnung. Bei denen geht alles wie geölt und geschmiert und gebuttert. Ja, so viele Menschen weichen von ihrem vernünftigen Selbstbild ab. Sie haben gar kein Selbstbild, wenn du genau fragst. Was ist dein Selbstbild? Deine Fotografie? Wenn wir aufhören, uns selbst zu verwirklichen, wenn wir Gott aus den Augen verlieren, verlieren wir unsere Vision. Denn ich kann mich nur an Gott orientieren. Denn wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Lasst uns Menschen machen uns ähnlich. Und sobald du diese Ähnlichkeit verloren hast, nicht mehr diese Vision hast, Gott ähnlich zu sein, Jesus ähnlich zu sein, beginnst du zu schleudern, kommst aus der Balance. Wenn wir Gott aus den Augen verlieren, verlieren wir unsere Vision, unsere Bestimmung, unser Gesicht. Plötzlich sind wir gesichtslose Wesen, haben keine Identität. Wenn wir Gott verlassen, uns von ihm abdriften, nur abdriften, es reicht schon abdriften, muss gar nicht weit fallen, fühlen wir uns verlassen, kommen wir als Versager vor, fallen in ein tiefes Loch, der Druck ist unerträglich, ich kann nicht mehr. Wenn wir Gott verlassen, werden wir mit unserem Leben nicht mehr fertig, weil wir das Leben von Gott haben. Das ist, finde deinen Weg. Wir verlieren den Überblick, wir kommen mit nichts mehr zurecht, alles zerrinnt mir unter den Fingern. Das ist, wenn ich Gott aus den Augen verliere. Deshalb, die Bibel sagt, suchet mich, dann werdet ihr leben. Dann werdet ihr Überfluss haben und volles Genüge haben. Das ist im 5. Buch Mose verankert. Wenn du dich selbst aufgibst, gibst du auch Gott auf. Und dann kommen Depressionen, dann kann dir niemand mehr helfen. Dann kann dir niemand was raten. Niemand kommt mehr an dir ran. Lässt dich nicht sagen. Da baust du eine feurige Mauer um dein Leben. Niemand kann dir mehr helfen. Und dann denkst du, wenn jemand schon hilft, der will was von mir. Wenn Gott dir nichts mehr zu sagen hat, dann kommt die Stummfilmzeit in unserem Leben. Da siehst du zwar die Bilder alle, aber das sagt mir gar nichts. Das gibt mir gar nichts. Das bringt mir gar nichts. Da kannst du nur erraten, was hat er denn gesagt, so dieser Darsteller. Das Leben macht dir dann keinen Sinn mehr, das funktioniert nur noch vielleicht. Weißt du, dann gibt der Teufel einem die Visionen. Seine Vision ist, dass du nichts bist, nichts kannst und nichts wirst. Das sind seine Visionen und die sind perfekt. Ja, das wolltest du ja. Verstehst du, jetzt hast du es abgewirtschaftet. Aber Gott gibt uns eine Schau für unser Leben. Fang jetzt an heute. Heute ist noch nicht zu spät. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott hat alles noch unter Kontrolle. Halleluja. Fang an, dein Leben aus der Hand Gottes zu nehmen. Und das ist, finde deinen Weg. Herr, dein Wille geschehe. Dein Plan erfülle sich bei mir. Und ich möchte nichts anderes werden als das, was du aus meinem Leben machen wolltest. Wenn du kein guter Baum sein kannst, dann sei ein guter Strauch, hat jemand einmal gesagt. Ich glaube, Mörike war das. Sei ein guter Strauch. Und wenn du kein guter Strauch sein, dann sei ein Büschel Disteln oder was weiß ich, ein guter, ja, Distelstrauch. Egal, aber was du bist, das sei du gut. Versuch nicht nach den Sternen zu greifen. Hab lieber das, was du in der Hand hast, lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Lass dich umprogrammieren. Fang an mit Gott ein brauchbares Leben zu leben. Nimm dein Leben aus der Hand Gottes. Wie mache ich das? Gut, dass du fragst. Ich kann dir sagen, aber ich bin nicht perfekt. Ich habe auch nicht die Weisheit mit dem Schöpflöffel gefressen. Entschuldigung. Verstehst du? Aber ich lerne jeden Tag neu. Lass Gott deine Rückendeckung sein. Er soll dir Rückenwind geben. Herr, hilf mir. Wenn du mir nicht hilfst, komme ich nicht durch. Herr, stehe mir bei. Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich, denn das ist, was dieser Jakob gelernt hat. Herr, ich lass dich nicht. So, Gott macht mich stark. Er stärkt durch sein Wort. Er motiviert mich durch sein Wort. Und jetzt, was hat er gesagt? Und das lasst uns tun, was er gesagt hat. Und ich lese jetzt den 5. Buch Mose und und Josua, die gehören eigentlich zusammen. Denn Josua hat die letzten zwei Kapitel geschrieben anscheinend. Wahrscheinlich gehören eigentlich mehr rüber zu Josua als zu 5. Buch Mose. Die letzten zwei Kapitel, was in 5. Moses ist. Und Gott hat zu Josua gesagt hier, und da lese ich nochmals Josua Kapitel 1, Vers 8. Lass diese Worte hier aus der Bibel, lass diese Worte nicht von dir weichen. Betrachte sie Tag und Nacht, rede unaufhörlich darüber, wiederhole ständig. Meditiere darüber, das sind Anhaltspunkte, meditiere ständig darüber und dann werden deine Unternehmungen gelingen und dann werden deine, ja, dann wirst du Erfolg haben und dann wird dir niemand widerstehen können dein Leben lang, solange deine Erdenzeit dauert. Und dann wirst du überall Durchbrüche erleben und dann, wenn du die Wüste verlässt, ins gelobte Land kommst, das ist der Weg von 5. Buch Mose zu Josua, wenn du dann die Wüste verlässt, dann gehst du von Sieg zu Sieg, Halleluja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Im 5. Buch Mose erhält Josua Befehle von Gott, die er umsetzen muss, sind ungewöhnliche Befehle, verrückte Befehle. Weißt du, das sind Anweisungen, das kann doch kein Mensch halten. Das ist unmöglich, aber die Bibel sagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich, Lob und Dank. Er musste unmögliche Dinge tun, er wusste gar nicht, passiert es nicht. Er musste gegen sein Fleiß, gegen sein Naturell angehen, 7-mal um Jericho marschieren. So was Doofes. Spazieren gehen. Walking. Verstehst du? 7-mal. Eigentlich 13-mal. Verrückt. Aber er bekam die Befehle von Gott und deshalb ist so wichtig, unsere geistliche Kriegsführung ist anders als die Kriegsführung in der Welt. Wir kämpfen mit anderen Waffen. 7-mal um Jericho gehen. Er bekam die Befehle von dem allmächtigen Gott. Und du musst deine Befehle vom allmächtigen Gott bekommen, lieber Bruder, liebe Schwester. Und Josuas Aufgabe waren unmöglich. Das Volk war unerfahren. Das waren lauter Schafshirten, Bauern waren das, Ziegelbrenner, primitive Hilfsarbeiter waren das. Mehr waren das die Juden nicht damals zu jener Zeit. Und in der Wüste haben sogar das Arbeiten verlernt. Nur noch meditieren, verstehst du, so geistlich sein. Ich weiß, was das bedeutet, wenn du längere Zeit nicht mehr arbeitest und wir haben 40 Jahre nicht mehr gearbeitet. 40 Jahre Mana nur aufgelesen, 40 Jahre Wachteln eingefangen ab und zu mal und ein bisschen Wasser geschöpft. Dann verlernst du das Arbeiten. Ich habe in Stuttgart unsere Teestube gehabt, diese Jesus People und so weiter. Wir haben eine Fabrikhalle gemietet und wir haben angefangen zu arbeiten. Wir haben da Autoreifen gekauft und Latschen gemacht und die Latschen dann auf dem Schlosswart verkauft. Und dann musste ich den Leuten lehren, die sich bekehrt haben, die Jesus-Leute, musste ich lehren, arbeiten, morgens aufzustehen, um 7 Uhr in der Firma zu sein. Und ich war dann froh und dankbar, keine Schleichwerbung, aber Coca-Cola hat uns damals sehr viel geholfen, die haben die Leute eingestellt, die haben gesagt, auch wenn sie versagen und durchfallen und nicht kommen, sie können Leute schicken, die können die Flaschen sauber machen, die Flaschen dann korken und was auch noch immer ist und so weiter. Und die Leute mussten wieder in den Rhythmus rein, in Regelmäßigkeit rein. Das ist nicht so einfach, wenn du längere Zeit nicht mehr arbeitest, bist du aus dem Rhythmus raus. Ach, warum muss ich denn aufstehen, verstehst du, warum so früh? Kann man das nicht nachmittags machen? So kamen die. Die sind meistens erst nachts aufgewacht. Verstehst du, wo die anderen schon ins Bett gingen? Nur nebenbei. Viele Menschen haben keine Ahnung, wie in diesem Land ist. Und so wussten auch die Israeliten, sie haben keine Ahnung gehabt vom Kämpfen, wie das alles funktioniert. Josua war kein Kriegsmann. Die Israeliten waren keine Kriegshelden, die haben keine Waffen gehabt, außer vielleicht Dreschflegel oder sonst noch was, verstehst du, aber nichts Gescheites. Das Volk hatte keine Ahnung von Kriegsführung gehabt und es war nötig, dass sie es Gott vertrauen, denn in der Bibel heißt es, Gott sagt, ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Deshalb, du brauchst nicht besondere Waffen, besondere Ausrüstung, besondere Mittel. Wenn du Gott dienen willst, Gott sagt, ich will für dich streiten. Das steht hier in dem 5. Buch Mose. Das Einzige, was Josua hatte, das war sein Gott, die Verheißungen Gottes, das Wort Gottes. Und mehr brauchst du auch nicht. Gott hat es gesagt, Gott will's. Der Herr bedarf seiner. Und das hat ausgereicht zur Verwirklichung seiner Vision. Lebe deine Vision, das ist meine Botschaft. Weißt du, was der Josua getan hat? Bevor er das Land eingenommen hat, das Land überhaupt betreten hat, hat er das Land draußen verteilt, noch an den Toren von dem gelobten Land hat er das Land verteilt. Ephraim, du wirst dort wohnen, Ruben, du wirst dort wohnen, Naphtali, du wirst dort wohnen und Simeon, du wirst dort wohnen und Juda, du wirst dort wohnen. Der hat das Land schon verteilt, obwohl sie das Land noch gar nicht hatten. Sie hatten das Land nicht, aber sie haben schon das Land verteilt. Und sie haben noch gekämpft und das Land haben sie erst in Besitz genommen, jeder sein Stammgebiet, als sie das Land erobert hatten. Aber zuerst musst du das Land erobern, zuerst musst du verteilt haben, zuerst musst du wissen, was krieg ich? Was wird mir, wenn ich das Land einnehme und siege? Josua Kapitel 1, Vers 1, da sagt Gott zu ihm, sei stark und sei mutig. Weißt du, was das heißt für mich? Sei gut aufgelegt. Halleluja, preis dem Herrn. Wenn du morgens aufstehst, du solltest nicht aufstehen, oh mein, ich habe schlecht gelegen heute Nacht oder blöd geträumt oder was weiß ich. Nein, du sollst aus dem Bett springen und sagen, Lob und Dank, preis dem Herrn, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das machen die wenigsten. Die wenigsten loben und preisen den Herrn, bevor sie aufstehen. Wenn guter Einstieg ist, ist auch guter Fortgang. Wenn du schlechten Einstieg hast morgens, vergiss es. Das ist alles vermiest, alles versauert. Sei guten Mutes, sei gut aufgelegt, sei guter Laune, sei in guter Stimmung, sei voller Erwartung, auch wenn es nicht einfach ist. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lebe mit Vision. Damit fängt es schon morgens in aller Herrgott früh. Es fängt eigentlich schon ein bisschen früher an. Es fängt schon, bevor du ins Bett gehst. Betthygiene, verstehst du? Die meisten Leute wissen nicht, was Betthygiene ist. Weißt du, du sollst alles ablegen, was nichts ist von gestern gewesen, verstehst du? Denn in der Bibel, nach der Bibel, nach Gott, da wurde es aus Abend und Morgen ein neuer Tag. Nicht aus Morgen. Nein, aus Abend und Morgen. Schließ den Tag ab und sag, das war der Tag. Bisschen versauert, bisschen schimmelig, bisschen ranzig, bisschen verdorben. Es war, hat nicht so gut geschmeckt. Aber, Halleluja, ich gebe diesen Tag dir ab. Du solltest jeden Tag Gott abgeben, damit du jeden Tag wieder mit Gott anfangen kannst. Und so hatte er im Glauben das Land eingenommen und verteilt und ja, sich vorbereitet. Er hatte schon große Pläne nach dem Sieg gehabt, vor dem Sieg. Du musst große Pläne nach dem Sieg haben, was du dort machen wirst, wenn ich einmal groß bin. Das sind die kleinen Buben, die kleinen Mädels auch. Wenn ich einmal groß bin, ja, überleg einmal, wenn ich einmal beim Herrn bin, wenn ich einmal im Himmel bin, wenn ich das Ziel einmal erreicht habe, plane dein Leben nach dem Sieg, nach der Zeit danach. Die meisten leben nur für den Tellerrand und sehen nicht über den Tellerrand hinaus. Fang an zu denken über deinen Tellerrand hinaus. Was werde ich beim Heiland tun? Wie wird es dort sein? Fange an vom Ziel, vom Thron, vom Sieg her zu leben. Verteile schon das Land. Oh Heiland, wenn ich einmal bei dir bin, bin ich Präsident? Bin ich Minister? Weißt du, im Englischen heißt Pastor Minister. Verstehst? Dann bist du ein Minister, ein Diener, Staatsdiener. Vom Friedrich den Großen kommt es und so weiter. Ich bin der Diener des Staates. Ich bin der Diener Gottes. Verteile schon die Fälle, bevor du die Beute hast, den Bären, verteile es und so weiter, verteile und freue dich auf deine Zukunft. Ich habe eine fantastische Zukunft. Sag dem Teufel, was seine Zukunft ist und dann wird er dich in Ruhe lassen von deiner Zukunft. Dann wird er nicht mehr dich jagen und treiben. Und wenn du weißt, ich werde bei Jesus sein, ich werde ihm dienen, Tag und Nacht. Nein, ich werde nicht dienen. Ich werde mit Christus regieren. Dienen tun die Engel. Dafür sind sie da. Ich werde nicht dienen. Ich diene hier auf Erden für meinen Heiland. Aber im Himmel werde ich nur mit Christus regieren. Das, was ich hier gelernt habe, das werde ich dort umsetzen. In aller Liebe. Er hat sich, ja, Josua an die Lehre sich gehalten. Er handelte kühn und mutig an der Lehre, was Moses ihn angewiesen hat. Sein Vorgänger. Auch wir haben Lehrer und Vorgänger. Schau doch in deine Umgebung. Wie viele Christen kennst du, die das Ziel erreicht haben, Glauben gehalten haben, den Lauf vollendet haben, so wie Paulus? Und schau diese Leute dir an. Jesus ist unser Vorgänger. Wenn du niemand hast, dann schau wenigstens Jesus an. Er ist unser Prototyp, unser Vorbild, das Original Gottes. Schau ihn an. Er hat gekämpft bis zum letzten Blutstropfen. Wasser und Blut kam aus seinen Adern, aus seinen Poren heraus. Er hat die Befehle Gottes konsequent durchgeführt. Er war mutig und kühn. Und du wirst mutig, wenn du dich an deine Vorgänger hältst, die dich hierher gebracht haben, die dich weitergeführt haben, die Prediger, die hier durch unsere Gemeinde gegangen sind, und das sind begnadete Prediger durch unsere Gemeinde gegangen. Ich könnte eine Liste aufzählen. Weißt du, von der Nazareth-Kirche, einer großen Kirche, bis hierher, da sind so viele gesegnete Brüder und Mägde und Knechte Gottes durch die Gemeinde gegangen. Von allen konntest du was lernen. Das sind unsere Vorbilder. Ich bin in England, in Bristol, und dann ist da eine Gruppe Leute, denke ich, da guckst du mal hin, das sieht aus wie eine Freiversammlung. Da sind fromme Leute irgendwie, die haben zuerst mal was gesungen und dann haben sie so Bücher in der Hand, und ich gehe hin, und dann in Bristol, da wo Georg Müller sein Waisenhaus hatte, da stehen sie vor diesem Waisenhaus, ich wollte das besichtigen, dieses Waisenhaus, und da treffe ich diese Leute. Und dann höre ich die sagen, lieber Gott, gib uns den Geist von Georg Müller. Gib uns den Geist von Georg Müller. Und beten sie und bitten den Geist von Georg Müller. Bin dann in Schottland, in Glasgow, und dann treffe ich diese Leute wieder, und die sind auch, das war so eine Aktion, was sie da gemacht haben in diesem Sommermonat, und dann treffe ich auch so Leute auf der Straße, und die ist eine ganz schöne Gruppe, schöne Freiversammlung, und die singen und beten und lesen, und dann lesen sie, was der John Knox gemacht hat, dieser Reformator von Schottland, wie er gekämpft hat, wie er vor der Königin den Hut nicht runtergenommen hat, sondern niemand gegrüßt hat, einfach geradeaus seinen Weg gegangen hat, hat seinen Weg gefunden als Reformator, und die Maria Stuart zitterte, sobald John Knox anfing zu beten, und dann sagen sie, lieber Gott, gib uns den Geist vom John Knox. Und dann habe ich die Adresse mir geben lassen von den Leuten und wo ihre Aktionspläne so sind. Und dann habe ich gelesen in London, da wo der Spurgeon gepredigt hat, bei seinem Tabernakel, da stehen sie auch wieder, machen sie auch so eine Aktion. Überall, wo die Heiligen mal gewirkt haben, da stehen sie da und sagen, lieber Gott, gib uns den Geist von Spurgeon. Einfach, dass wir kämpfen, predigen, unermüdlich das Wort Gottes weitergeben und das Wort Gottes ausdehnen zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Das hat mich begeistert. Dass ich selber gesagt habe, lieber Gott, ich möchte herausfinden, durch wie viele Leute, von wem bin ich gesegnet worden, wer war mir ein Segen. Ernst Mudersohn hat ein Buch geschrieben, Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Denk mal drüber nach, über dein Leben, Menschen, durch die du schon gesegnet worden bist. Es könnte vielleicht die Oma sein oder ein Opa. Also für mich war Bruno Bese ein wunderbares Zeugnis, verstehst du, wie er treu dem Herrn dient bis ins hohe Alter. Verteilt seine Traktate, bis er schließlich auf der Straße angefahren wird von einem Autofahrer. Da war seine Zeit zu Ende. Weißt du, Gott möchte dir in uns Erweckung schenken. Erweckung ist, dass der alte Geist von Anno dazumal, was der Paulus hatte, was der Petrus hatte, was der Johannes hatte, was die Kirchenväter hatte, was der Martin Luther hatte, auch wenn nicht alles perfekt war, verstehst du, gib uns den Geist wieder. Wir brauchen diesen Geist, nicht nur den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat in diesen Leuten gewirkt. Und aus den Leuten was gemacht, zu Salz und Säulen im Reich Gottes. Und wir sollen da den Geist Gottes aufnehmen. Nur so ist Gott wieder in uns, kommt in uns. Ich war begeistert von dieser Gruppe in England, was ich dort gesehen habe. Wir haben eine Wolke von Zeugen, von Vorbildern um uns herum. Und das förderte Josua, so wie Moses. So wie Moses, so wie ich mit Moses war, so will ich auch mit dir sein, sagt Gott hier. Solange er sich an Gott hielt, dieser Josua, mit Gott übereinstimmte, solange er mutig und kühn war, solange er Gott vertraute, es ging, es funktionierte. Solange schenkte Gott Sieg und Erfolg. In 5. Mose zeigt uns Gott auch noch, dass er alles uns geben kann, was wir brauchen, wenn wir es brauchen. Und Josua hat es erlebt, dass es so passierte. Wer mit Gott richtig wandelt, der lebt noch besser als in Schlaraffenland. Halleluja, besser als in Schlaraffenland. Josua hat sogar die Sonne festgehalten. Ein ganz merkwürdiges Bild. Da hat die Sonne festgehalten. 1969, als die Menschen zum Mond fliegen wollten, da haben Wissenschaftler Computer eingeschaltet und berechnet, dass die Bahn richtig stimmt, die Mondbahn und so weiter. Erdumdrehungen. Die Wissenschaftler überprüften ihre Position zu Sonne, Mond und Planeten. Und plötzlich bleibt der Rechner stehen, schaltet auf Rot und Stillstand. Der Rechner rechnet nicht mal weiter. Plötzlich haben sie festgestellt, der Rechner hat festgestellt, hier fehlt ein Tag. Die Geschichte von Josua hier. Sonne aufgehalten. Hier fehlt ein Tag. Und die Wissenschaftler haben gerechnet. Die sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Plötzlich meldet sich einer, der in der Sonntagsschule gut aufgepasst hat. Also ich weiß, da hat sich doch mal irgendwo, da wurde die Sonne aufgehalten beim Josua einen ganzen Tag lang. Und dieser Wissenschaftler hat dann die Bibel genommen, nachgerechnet, rekonstruiert und zurückverfolgt die Planetenbahnen und die Sonnenbahnen und Mondbahnen bis auf das Jahr 12.200 vor Christus und war ein Oktobertag. Bis da wurde ein Tag aufgehalten, da ist der Tag verloren gegangen. Da ist irgendwas passiert und tatsächlich die Computer haben festgestellt, dieser Tag ist verlorener Tag gewesen, wurde diesen Tag, der wurde aufgehalten, kosmisch irgendwie, wie auch immer, bei Gott ist alles möglich. Er hat keine Probleme, auch mal das Universum aufzuhalten, auf die Bremse zu drücken, auch wenn es ein bisschen rumpelt. Ja, und da passiert es. Ja, und der blieb stehen und da haben sie berechnet, tatsächlich, da haben sie genau ausgerechnet, was da fehlt, aber es waren 23 Stunden und 20 Minuten, aber da fehlen immer noch 40 Minuten. Du siehst, die Bibel ist zuverlässig und exakt. Und sie haben errechnet, da fehlen aber noch 40 Minuten. Und dann erinnert sich dieser fromme Bruder dort in der NASA, erinnert sich, ja, da gibt's noch eine Geschichte in der Bibel. Wo beim Hiskia, wo diese, an der Sonnenuhr dieser Zeiger 10 Stufen zurückging. Und da gestoppt worden sind und so weiter. Die Zeit wurde zurückgedreht. 10 Stunden, und das sind, oder 10 Stufen, das sind genau 40 Minuten gewesen, so exakt. Und das haben sie einprogrammiert und das Programm lief wieder. Und seitdem können sie zum Mond fliegen und wieder zurückkommen. Da können sie zum Mars fliegen. Da stimmen die Daten überein. Bei dieser Simulation von Planetenpositionen und so weiter haben sie festgestellt, Gott ist zuverlässig. Josua Kapitel 10 haben wir diese Geschichte, Josua 10, Vers 10. Der Herr ließ unter den Amoriter ein heilloses Verwirren ausbrechen und so weiter. Sie konnten und so weiter in Gibeon nicht widerstehen, den Israeliten. Und was war alles passiert? Und dann sagte Josua, ich muss kämpfen, ich bin noch nicht fertig. Gib mir noch einen Tag. Und dann kämpfte, bis er alles erledigt hat. Und an jenem Tag, als der Herr die Amoriter in die Gewalt der Israeliten gab, hatte Josua laut zum Herrn gebetet, vor dem ganzen Volk, hatte gerufen, Sonne, bleib stehen! Gibeon und Mond, in Gibeon und Mond über den Tal Ayalon, bleib stehen! Da waren Mond und Sonne sogar stehen geblieben. Wenn du mit Gott wandelst, bleib auch bei dir, wenn es sein muss, Sonne und Mond stehen. Dieses Ereignis steht im Buch der Rechtschaffenen, steht in der Bibel so, beim Josua, steht sogar berichtet im Buch der Rechtschaffenen. Die Sonne stand fast einen Tag lang am Himmel. Es war ein Sonnenmondfinsternis. Und laut der wissenschaftlichen Aufzeichnungen lesen wir sogar, dass dies Außergewöhnliches war. Das war eine lang anhaltende Sonnenmondfinsternis. Erwarte, dass Gott eingreift in dein Geschick. Das ist Leben mit Vision. Erwarte, dass Gott eingreift, dich unterstützt, dir Gutes tut, mehr denn je. Diene Gott hier, interessiere dich für ihn und du lebst ein fantastisches Leben. Halleluja. Gott vom Himmel bestätigt die Menschen, wenn sie treu sind. Die ersten 4 Bücher Moses beschreiben das Entkommen aus Ägypten und das 5. Buch Moses beschreibt, wie das Leben nach den neuen Gesetzen des Geistes geschieht. Es ist mehr, als nur die 10 Gebote zu halten. Ja, die befreiten Menschen leben als herausgerufen, als Ekklesia. Die Befreiten sind frei, sie sind nicht mehr gebunden an Raum, Zeit und Umstände. Wer nach seiner Vision lebt, der lebt schon 3000 Jahre voraus. Das staunst du, da wunderst dich. Ja, die Befreiten, die sollen in Ruhe leben, in Frieden leben, fröhlich leben. Ja, sie sollen sich ausruhen, frei von der Unterdrückung, von diesem Treibstock des Treibers. Leben mit Vision ist mit innerer Verpflichtung vor Gott stehen. Einfach gesagt, ich verantworte Gott mein Leben und sonst niemand. Ich bin Gott Rechenschaft schuldig. In 5. Buch Moses legt Gott dem Volk Israel Segen und Fluch vor. Wer Gott nicht dient, jetzt halte ich noch fest, ich muss jetzt die Wahrheit sagen, sonst kapierst du nicht. Wer Gott nicht dient, der wird ausgerottet werden. Aus dem Volk, aus dem Land, vertrieben, davongejagt, zerstreut unter alle Völker. Das hat Gott gesagt. Doch bevor das alles passierte, die Zerstreuung Israels, 70 nach Christus. Wer Gott nicht dient, der rottet sich selbst aus. Gott macht seine Hände nicht schmutzig. Kannst du dich beruhigen. Gott macht seine Hände nicht schmutzig, wenn er die Gottlosen straft. Die Plagen verursacht der Mensch selbst. Der bringt die ganze Lawine selbst zum Rollen. Die reiben sich selbst auf, die löschen sich selbst auf. Die ganzen Schwulen und Lesben, wenn die keine Kinder mehr kriegen, eines Tages sterben sie alle aus. Da gibt es keine Familien mehr. Verstehst du? Gott sagt, lass doch die machen. Hindern sie nicht daran. Also ich reg mich da nicht auf. Das verheißene Land ist ein gutes Land, ein wunderbares Land und so weiter. Ein herrliches Land. Aber wenn wir nicht richtig wandeln und nicht konsequent sind, wir rotten uns selbst aus. Wir vernichten uns selbst. Wir jagen nur dem Materialismus nach. Wir denken nicht mal an Familie, nicht mal an Glück, nicht mal an Beziehungen und so weiter. Wir rotten uns selbst aus. Wir machen unser Leben frigide, zerstören uns selbst. Nur noch arbeiten, schaffen, Häusle bauen. Das ist dann für viele dann das Leben. Und wir tragen selbst die Konsequenzen. Wirst du dem Herrn, deinem Gott, vergessen und anderen Göttern dienen und ihnen nachfolgen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Nicht ich werde euch umbringen, sondern ihr werdet selbst umkommen. Ihr werdet euch selbst zerfleischen, euch selbst auffressen, euch selbst vergiften. Und deshalb ist so wichtig, lebe das neue Leben aus Gott, lass dich nicht von deiner Umwelt irritieren. Du bist ein begnadigter Gottes durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Ja, du bist ein auserwähltes Volk und Gott will um den auserwählten Willen Rechtschaffende zu ihm rufen, Tag und Nacht. Das ist Gottes Wort. Ich habe ein schönes Lied, mit diesem Lied möchte ich langsam zum Schluss kommen. Wir haben früher gesungen, wahrscheinlich singen wir auch heute mal irgendwann mal dazwischen. Bald erscheint jener Tag, wo kein Herzeleid wird sein, keine Trübsal, keine Not, keine Träne, Angst und Tod. Das ist Lebe in Vision. Bald erscheint jener Tag. Friede herrscht in jenem Land, keine Sünde ist bekannt. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird es sein. Welch ein Tag wird es sein, wenn einst Jesus mich führt heim, meinen Heiland dann ich sehe, der aus Gnaden mich ersehen. Das ist Vision. Alles andere Schlaraffenland. Unmöglich. Funktioniert nicht. Und dann heißt es weiter in diesem Lied, und er nimmt mich bei der Hand, führt mich ins verheißene Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird es sein. Keine Sorgen sind dort, Fried und Freud erfüllten Ort, keine Krankheit noch Leid, dort man jauchzt alle Zeit. Und für immer darf ich sein, mit dem Heiland dort vereint. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird das sein. Verstehst du? Das ist Vision. Das ist meine Vision. Welch ein Tag wird es sein? Und dann heißt es weiter noch, das Lied wurde 1955 gedichtet und wurde zu einem Hit bei den christlichen Leuten, weil die haben damals geglaubt, Jesus wird bald wiederkommen und so weiter. Welch ein Tag wird es sein? Bald erscheint jener Tag, da der Herr der Herrlichkeit kommt zurück auf diese Erde, dass sein Reich gegründet wird. Alle, die ihm treu gedient, werden ihm mit Ehr gekrönt. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird es sein. Halleluja, preis dem Herrn. Lieber Heiland, ich danke dir, dass ich durch Jesus eine Vision habe, dass im Himmel mich jemand erwartet. Ich werde dort kein Fremdling sein, Jesus. Und ich erwarte diesen glorreichen Tag, dass du für uns vorbereitet hast. Und große Ereignisse werfen schon ihre Schatten voraus. Man macht uns geschickt für diesen Tag, Heiliger Geist. Gib uns Öl in unsere Lampe, lass uns leuchten, bis du kommst. Wie diese Jungfrauen, wir möchten dir entgegengehen und dir zujauchzen und zujubeln. Bald erscheint jener Tag. Herr, das ist meine und unsere Vision heute Morgen. Amen.